mit uns heute eine Bibelstelle lesen, in 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Die Bibel redet hier über die Stiftshütte. Man könnte es auch übersetzen, Zelt der Zusammenkunft. Es war die Offenbarung Gottes im Alten Bund. Es war ein Heiligtum, das war so gewaltig, dass die sichtbare Gegenwart Gottes in der Schechina, in der Wolke- und Feuersäule, bei Tag, in der Wolke, bei Nacht mit Feuer sich auf die Stiftshütte gesetzt hat. Wir wissen dann aus den weiteren Schriften, dass sie sich in Wirklichkeit ins Allerheiligste gesetzt hat, also in diesen dritter wichtigsten Teil, dort auf die Bundeslade. Wir wissen, dass sie sich auf der Bundeslade, auf der Sühnedeckel gesetzt hat. Und wir wissen auch von der Schrift der Römer 3,25, dass der Herr Jesus unser Sühnedeckel ist, Hilasterion, die totale Offenbarung Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu Christi. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir hier ein Musterbeispiel im Alten Bund. Die Bibel sagt ja, wir Gläubige sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Und so beschreibt sie auch die Stiftshütte, sie sagt, sie wurde dann gebaut mit 5 Teppichen und 6 Teppichen, wurde mit 50 Klammern zusammengehalten. Und hier hast du einfach auch das Bild, 5 die Zahl der Gnade, 6 der Sünder, dadurch 50. 50 heißt im Griechischen Pentekoste, ist nichts anderes wie der 50. Das heißt also Pfingster, Pentekoste, Pfingsten, durch die Wirkung des Heiligen Geistes wird hier dann das gebildet. Und das ist genau wie im Neuen Bund. Ich werde in einem Geist zu einem Leib getauft, ich werde dem Leib Christi hinzugefügt bei der Wiedergeburt, bei der Errettung. Und wir haben ja gerade gelesen, das kommt in der Schrift noch mehrmals vor, wo die Bibel ganz genau sagt, und zwar in Vers 40 von diesem Kapitel, dass es genau gemacht werden soll nach dem Vorbild. Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und dann zeigt die Bibel am Schluss von 2. Mose, wo wiederum dieses Heiligtum jetzt zur Verfügung steht, in Vers 34, in Kapitel 40, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und wir haben hier ein perfektes Bild. Bibelleser weiß, in 1. Könige 8, der Tempel Salomos war praktisch dasselbe, nur eben in Steinbauweise, es war der Nachfolger der Stiftshütte. Und auch dort war es so, dass bei der Einweihung die Gegenwart Gottes so gewaltig war, in 1. Könige 8, dass Vers 10, die Priester nicht hineingehen konnten. Und das geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und die Stiftshütte oder Tempel, alttestamentlich, das ist das Muster für die Gemeinde. Wir wissen aus 2. Chronik 36, ab dem 16. Vers wird es beschrieben, dass Israel ungehorsam begangen hat, Götzendienst getrieben hat, der lebendige Gott gelästert hat. Das war eine Situation, die könnte man in Israel vergleichen mit dem, was in der heutigen westlichen Welt passiert. Gott wurde so dermaßen frech gelästert und es wurde Gott gegenüber jede Sünde offen und frech begangen, der Baalskult unbeschreiblich, dass Gott in seiner Heiligkeit dann sagt, in 2. Chronik 36, 16, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Jetzt kommen die Gegner, und dann heißt in Vers 19, und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder, verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, sodass alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Das heißt, das Heiligtum wurde zerstört. Und in Jeremia 3, Vers 16 macht dann die Bibel in dem gesamten Gerichtsszenario eine sehr wichtige Aussage. Sie sagt in der Mitte von dem Vers, die Bundeslade des Herrn, und sie wird niemand mehr in den Sinn kommen, man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen, es wird auch keine mehr gemacht werden. Sie sich vorstellen. Wir haben heute ja Israelkreis, die sagen, in Jerusalem wird ein Tempel aufgebaut, die Steine sind schon gebaut, die rote Kuh ist schon gezüchtet, es ist alles da. Und ich sage, Entschuldigung, könnt ihr bleiben lassen, weil hier sagt die Bibel klipp und klar, es wird keine Stiftshütte mit einem Sühnedeckel geben. Und in dem Fall Bundeslade, mit einem Silbedeckel gehen. Das war das Zentrum und dort war die Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt eigentlich glasklar, das sagt Gott im Alten Testament, dort will ich mit euch zusammenkommen. Dort ist die Herrlichkeit Gottes, dort wird das Blut gesprengt. Jetzt sagt Gott ganz klar, es wird niemand mehr in den Sinn kommen. Man braucht sie nicht mehr, es ist vorbei. Warum? Und da ist die Bibel dann gewaltig in Hebräer 10, Vers 19, zeigt sie uns, warum wir das nicht mehr brauchen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und in Hebräer 9, 11 erklärt die Bibel, dass der Jesus das, was hier für uns durch die Heilige Schrift offenbart wurde, eben den Dienst des hohen Priesters getan hat, mit seinem kostbaren und teuren Blut ein für alle Mal ins Heiligtum einging, das in dem Heiligtum, und Mose hat ja nur Muster, im Heiligtum im Himmel, wo die wahre Stiftshütte steht, der wahre Tempel, dort auf der Sühnedeckel gesprengt hat und damit war die Erlösung vollzogen. Und wenn es fertig ist, wenn es vollbracht ist, brauchen wir diese ganzen Vorläufer, diese ganze schattenbildliche Einrichtung nicht mehr. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Bibel sagt ganz klar, es war alles für Israel. Die Heide hatten keine Hoffnung. Aber jetzt ist eben das Gewaltige passiert durch das Blut Jesu. Und in Apostelgeschichte 13, 46 sagt ja auch der Paulus klar, jetzt gehe ich zu den Heiden. Wendet sich Gott in seiner Erbarme uns Heiden zu. Heide ist jeder Nicht-Jude. Egal wie kulturell er angeblich hochstehend wäre. Weil jetzt hat sich Gott uns erbarmt, die wir keine Hoffnung hatten. Und durch das Blut Jesu sind wir jetzt nahegebracht. Jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas. Weil jetzt haben wir Stiftshütte, Tempel, alle die Vorbilder zusammengefasst. Sagt 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdorbt, den wird Gott verdorben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und da benutzt wieder Paulus ein Grundtextwort, das heißt Naos. Also wenn man jetzt alle Schriften des Paulus untersucht, dann stellen wir fest, dass er das Wort als Regel ohne Ausnahme nur für den Leib Christi oder das Herz des Gläubigen benutzt. Es gibt ein zweites Wort, das heißt Hieron, das ist dann der gebaute Tempel, die Anlage, also das Ganze. Aber hier meint das Allerheiligste praktisch das Heiligtum. Und er sagt hier, jetzt seid ihr die Gläubigen der Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns dann ganz klar in Epheser 2, er besteht aus Juden und aus Heiden. Er besteht aus denen Menschen, die aus Gnaden geschenkweise die Erlösung von Gott erhalten haben, die in einem Geist zu einem Leib getauft sind, die jetzt praktisch vor Gott dieses vollkommene Opfer erhalten haben, die jetzt wahre Gläubige sind. Und in 2. Korinther 6 geht er nochmals drauf ein und jetzt kommt der wichtige Punkt und der hat jetzt mit diesem Tempel zu tun. Er sagt hier, wie stimmt der Tempel? Und da steht wieder Naos. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Steht wieder nach aus. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, das geschieht bei der Wiedergeburt, durch die Innewohnung Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Und ich will unter ihnen wandeln, das ist die Gegenwart Gottes in der Versammlung. Und will ja Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wenn Gott einen Leuchter umgestoßen hat vor der Gemeinde zum Beispiel, dann wandelt er nicht mehr in der Mitte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Wir praktisch sind die neue Stiftshütte. Natürlich ist das Original immer noch im Himmel, aber jetzt sind wir, jedes Herz des Menschen, der kleine Tempel des Heiligen Geistes. Und wir zusammen bilden in der Gesamtheit wieder den Tempel des Heiligen Geistes, wo sich Gott offenbart. Wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, also gut, wenn das so ist, was ist dann das Wesen der Gemeinde Jesu? Das ist für mich etwas sehr Wichtiges. Meine Frau sagt manchmal zu mir, wenn das Telefon tut, ich kann es nicht mehr hören. Ich verstehe das, mir geht es nämlich gleich. Wisst ihr, wenn ihr sehen würdet, ich kriege Anruf ohne Ende, was da für Anrufe kommen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich schon Dateien angelegt habe. Ich werde das gar nicht mehr. Aber wenn Mails kommen, flutartig, ich brauche nur noch die Dateien anhängen und schicke sie fort. Es wird immer das gleiche gefragt. Da muss ich sagen, ist das das Wesen des Christentums? Kopfbedeckung der Frau. Haarfrage, Kleiderfrage, Sabbatfrage, Prädestinationsfrage,
Blutwurst kommt sehr selten. Aber alle diese Dinge, du hast den Eindruck, die Gläubigen drehen sich nur um diese Dinge. Und da ist halt die Frage halt, was ist das Wesen des Evangeliums? Was ist das Wesen der Gemeinde Jesu? Was ist ihr tiefstes Wesen? Und das, da bin ich tief überzeugt, hat Gott durch dieses irdische Muster der Schriftstücke. Die Bibel sagt ja in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist vor Gott gegeben, und Vers 17, und für uns nützlich zur Belehrung, dass wir verstehen. Und das Alte Testament ist Bilderbuch. Das Bilderbuch, dass wir verstehen, was im Neuen Testament teilweise telegrammartig und fantastisch gesagt ist. Aber hier kann man dann nochmals das sich wie ein Kind ansehen als Muster. Und die Stiftshütte ist so ein Mustertempel, war es genauso. Und jetzt haben wir hier etwas, das muss man einfach sehen, es wird ja in 2. Mose beschrieben, dann, wie sie gebaut wird. Und es ist gigantisch, da hast du den ganzen Aufbau. Und man kann das in Ruhe sich angucken, es fängt in Kapitel 25 an. Und mir geht es um was anderes. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sage, die Stiftshütte ist fertig. Gemeinde Jesu ist seit Pfingsten gegenwärtig in dieser Welt. Und wenn du jetzt ein Heide warst, also das ist die draußen, die Welt, auch die christlichen Heiden, wenn jetzt jemand wissen wollte, was ist mit diesem Gott Israels, was ist mit dem, was ist sein Wesen, wie offenbart er sich, wie kriegt man Gemeinschaft mit ihm, dann waren die wohl baff erstaunt, das ist der Unterschied zu jeder Religion. Nämlich, die sind dann gekommen, haben sich die Stiftshütte angesehen, und was haben sie gesehen? Sie haben gesehen, mitten im Dreck der Wüste, oder Halbwüste, man kann strecken, ob der Weg eine richtige Wüste ist, aber auf jeden Fall mitten im Dreck stand, auf wunderbaren Füßen, ohne Boden, stand ein Heiligtum. Und dieses Heiligtum hatte lauter weiße Leinwände. Frag doch mal die Hausbauer, wann man kein weißes Sach kaufen darf. Sagt dir jede, wenn du kleckerst oder dazu neigst, kein weißes Sach. Aber wenn du jetzt was tust, wo du dreckig wirst, kein weißes Zeugs. Aber in der Stiftshütte ist das gerade auf den Kopf gestellt. Da ist alles weiß, obwohl es mit dem Dreck ist, und haben wir ein perfektes Bild. Mitten im Dreck dieser Welt baut der lebendige Gott in dieser gefallenen Welt, die in 1. Mose 3 praktisch entstanden ist durch den Sündenfall, mitten im Dreck der Sünde, im Dreck dieser Wüste des abgefallenen Menschengeschlechts, baut Gott mittendrin ein Heiligtum, das völlig rein ist.
Das ist das Wesen des Evangeliums. Und das, was wir noch außen, auch mit dem Evangelisieren, den Menschen zeigen sollen, das ist diese Reinheit. Bei Gott geht es um Reinheit, da geht es letztendlich um Reinigung. Und sonst zuerst mal um gar nichts. Er zeigt den Leuten, hier ist weiß. Wenn du nicht so weiß bist wie diese Leinwand, kommst du da nicht rein. Ungeheuer wichtig. Mitten im Dreck, mitten in der Wüste. Und es steht auf der Erde. 1. Mose 3, Vers 17, der Sündenfall hat bewirkt, dass der Erdboden verflucht ist um des Menschen und seiner Sünde willen. Das heißt, es steht mitten im Sündenfall. Das heißt, mitten drin, unter den Sündern. Darum sagt Paulus, wir können die Welt nicht räumen. Er sagt, ich soll mich absondern von der Sünde, absondern vom Dreck, aber ich darf die Welt nicht räumen. Es ist mitten drin in dieser Welt, mitten drin im Schmutz, im Dreck einer gefallenen Welt, baut Gott ein Heiligtum. Und das Heiligtum steht auf diesem Boden. Wir haben es morgen beim Brotbrecher sehr, sehr eindeutig gehabt. Drum sagt auch der Herr Jesus, nachdem er die Wiedergeburt beschreibt in Johannes 13, wenn du gebadet hast, hast du es nicht nötig, gewaschen zu werden, es sei denn die Füße, weil die den Boden treffen. Die treffen auf diesen Sündenfall. Das ist unser Berührungspunkt. Darum brauchen wir dauernde Reinigung. Und das zeigt Gott, mitten im Sündepfuhl kann man in dieser Reinheit leben, mitten im Dreck der Welt, und sie steht auf dem Boden. Trotz dem Fluch des Sündenfalls, mitten im Menschengeschlecht, ist es realisierbar. Wisst ihr, es kam mit große Bibellehre. Ich streite es nicht ab, dass das große Leute waren. Und John Nelson Darby hat viel Erkenntnis, aber er ist verzweifelt an diesen Leuten, mit denen er zusammen war. Aber ich habe den Verdacht, manchmal, vielleicht sind die Leute auch an ihm verzweifelt. Wisst ihr, das ist immer zweiseitig. Er hat gesagt, jede Haushaltung Gottes wird vom Menschen sofort zerstört. Das heißt, es ist nicht möglich, mitten in diesem Dreck der Sünde, mitten in dieser Wüste ein Heiligtum zu bauen. Er hat gesagt, weil das so ist, weil der Mensch alles kaputt gemacht hat, können wir nur noch geringe Dinge tun. Wir können nur noch letztendlich den Tisch des Herrn aufrichten. Wir können uns nur selber von der Sünde absondern und seine Wiederkunft praktisch verkündigen durch den Tod des Herrn. Und damit letztendlich gibt es keine Älteste, damit gibt es keine Gemeindeform in dem Sinn. Es gibt dann alles nicht mehr, es ist alles kaputt. Aber die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich zum gleichen Schluss kam. Wie Darby, ich verstehe es voll. Aber inzwischen bin ich kuriert, weil die Bibel sagt ganz klar, nicht der Mensch in seinem Versager ist in der Lage, Gottes Bau zu zerstören. Der Mensch kann alles kaputt machen, dass Gott den Leuchter in der Gemeinde umstößt, dann geht sie unter. Ich war zum Beispiel in Laodicea, die Gemeinde des Fluches aus der Sendschreibe. Also ich sage es jetzt mal vorsichtig, ich gebe nicht allzu viel auf direkte optische Eindrücke. Aber als ich in Laodicea war mit meiner Frau, wir haben eine Studiereise gemacht, wo wir noch keine Kinder hatten. Ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ich etwas schaffen müsste, wo ich anzeigen wollte, dass ein Fluch drüber ist, dann würde ich so ein Szenario schaffen. Das hat wirklich ausgesehen, wie wenn ein Fluch drüber gegangen wäre. Katastrophe. Und das ist das. Gott kann einen Leuchter umstoßen, aber ungeachtet dessen baut Gott seine Gemeinde mitten im Dreck, mitten in dieser Welt, mitten in diesem Fluch. Und jetzt kommt was Wichtiges, 2. Mose 33, Vers 7, da war ja die Masse des Volkes. Und er sagt jetzt etwas, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den Punkt dürfen wir nicht unterschätzen. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Das war jetzt noch der Vorläufer der Stiftshütte, aber bei der Stiftshütte war es ähnlich, und die haben sich dann drumherum gelagert. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers ist. Zwar hat Gott die Stämme um die Stiftshütte lagern lassen, aber das Heiligtum war klar abgegrenzt. Da wird auch in der Schrift genau beschrieben, mit welchen Abständen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Hebräerbrief sagt dann, wir müssen vor das Lager gehen, vom Lager raus. Wir müssen aus dieser Welt herausgehen. Wir müssen aus den religiösen Systemen, aus dem Christentum, so wie es heute sich zeigt, dass er völlig abgefallen ist. Dass jede Sünde, die Gott verurteilt, toleriert, dass man da rausgeht. Das ist auch der Grund, warum wir mit den, ich sag's einmal, Organisatoren und Organisationen, die diese Dinge betreiben, nicht zusammenarbeiten können, ist Sünde. Wir müssen uns absondern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist außerhalb. Das heißt, wir müssen uns innerlich und äußerlich absondern von diesen Dingen, um diese Heiligkeit und Reinheit zu erhalten. Wisst ihr, man hat mich einmal gefragt, ich habe schon oft erzählt, aber ich erzähle es nochmals. Man hat mich einmal gefragt, komm doch zu einer überregionalen Gebetsstunde, wo alle allianzmäßig beieinander sind, zum Beten. Dann habe ich es abgelehnt. Die Brüder waren völlig frustriert. Warum lehnt er das ab? Dann habe ich es ihnen erklärt. Habe gesagt, jetzt pass mal auf, das Ding ist relativ einfach. Du hast hier einen Pfarrer, da weiß jeder in Teilfinger, dass er nicht bekehrt ist. Die gläubige Reise ist unstrittig, der Mann ist nicht bekehrt. Dann habe ich gesagt, 2. Korinther 6, du darfst nicht mit Unbekehrten zusammenarbeiten. Das ist Recht Gottes. Dann sagt er, es ist doch nur zum Beten. Dann ich sage, Entschuldigung, die Bibel sagt keine Zusammenarbeit. Bring mir einen gläubigen Pfarrer und kein Widerstand von meiner Seite. Du hast einen ungläubigen Pfarrer? Kann ich nicht. Wisst ihr, und das ist diese Absonderung, die Gott will. Dieses Heiligtum schreien. Und Gott lässt es gesondert dastehen, dass man sich absondert. Teilweise eben ein schöner Abstand zu der Welt, zum Lager. Das ist auch der Grund, warum wir mit der Welt nicht kooperieren dürfen. Wisst ihr, mir geht das kalte Buckel runter, wenn ich dann Gemeinde habe und Organisationen, denen fällt es am Geld. Dann sind sie einfach hingegangen und nehmen Geld vom Staat. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, der Staat ist Lager. Du sollst aus dem Lager rausgehen, du hast mit dem nichts zu tun. Wisst ihr, wir sind frei. Zum Beispiel, ich rede ja nie über Geld in der Gemeinde, aber jetzt rede ich einmal. Und zwar, wir haben zum Beispiel Folgendes, dass wir keine Spendequittungen geben können. Das ist Absicht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben im Finanzamt erklärt, wir wollen von euch nichts und jetzt erwarten wir, dass ihr von uns nichts wollt. Hat funktioniert. Sie haben gesagt, ihr seid der Liebehaberei zuzuordnen. Das war einer der schönsten Sätze, die ich je vom Finanzbeamten gehört habe. Ihr seid Liebhaber. Ich sage, ja, das stimmt. Liebhaber Jesu Christi sind wir. Wisst ihr, und ich muss einfach sagen, ich will den Vorteil dieser Welt nicht. Das ist was anderes, wenn du eine Steuererklärung machst, wenn du privat was machst. Was völlig anderes. Aber hier, Gemeinde Jesu ist weg vom Lager, mit dem hat schon nichts zu tun. Wir wollen von denen alle nichts. Wir gehören zum Reich Gottes. Entweder sorgt Gott fürs Geld und wenn er nicht dafür sorgt, dann ist kein Auftrag da, dann lassen wir es einfach. Wisst ihr, und da hast du dann diesen herrlichen Vorhof, dieses Weiße, und du kannst nur über diesen Vorhof kommst du ins Heiligtum. Das heißt, du bist in die Sache, wo die Erlösung geschah, bist du gar nicht gekommen. Vorhof ist in Kapitel 38 vom 2. Mose, ab dem 9. Vers. Du bist da gar nicht reingekommen. Und zwar, das war ganz, ganz, ganz wichtig. Du musstest zuerst das Tor passieren. Jetzt kommt das Entscheidende. Es gab nur ein Tor. Und so gibt es in die Gemeinde Jesu und ins Reich Gottes nur eine Tür. Der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Entweder gehe ich durch die Person Jesu ein, da komme ich nicht rein durch Beichte, da komme ich nicht rein, durch, indem mir jemand die Vergebung der Sünde zuspricht, da komme ich nicht rein durch Seelsorgetricks. Ich komme nur rein, indem ich letztendlich ihn finde. Wenn er in mein Herz einzieht, dann gehe ich durch die Tür rein. So wie er sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Und da gab es bloß eine Tür und daneben dieses Weiße. Warum ist das Weiße so wichtig, auch für die Ungläubigen? Wir müssen den Ungläubigen sagen, und es gibt viele fromme Ungläubige, müsst ihr ihnen sagen, die Forderung Gottes ist Reinheit. Reinigung. Wisst ihr, wenn man die Bibel einmal in Ruhe liest, dann stellt man fest, dass es auf die Schnelle beim Bibelleser, also wenn er das erste Mal die Bibel liest, dann wird er an drei Stellen wird er erschrecken. Er schreckt natürlich dann in der Offenbarung nochmals mächtiglich, aber er wird erschrecken, wenn er zum Beispiel in Römer 1, Abvers 18, der erste Sünderkatalog liest. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, Gott nennt bestimmte Sünder in Sündenkatalogen. 1. Mose 1, 18 und Folgeverse, 1. Korinther 6, 9 und Folgeverse, Galater 5, 19 und Folgeverse. Dort nennt er die Sünden und nennt den Sünderkatalog und er sagt ganz klar, zum Beispiel bestimmte sexuelle Sünde, die heute ja in sind. Er sagt, das ist ein Zeichen, dass Gott jemand dahin gegeben hat. Und er sagt, die sind voll Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit. Unzucht steht übrigens Pornografie, Pornoia. Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Übrigens, hier steht bei lieblos ein Wort, das bezieht sich, astorgos, es bezieht sich auf die familiäre Liebe. Das war zerbricht. Da sagt die Bibel, so ist der Mensch. Und wenn jetzt der Mensch die Bibel liest, dann sieht er diesen Sündenkatalog. Dann sieht er, ich bin im Dreck. Und Gott sagt, da kommst du nicht rein, wenn du nicht von dem gereinigt bist. Du kommst da nicht rein. Er zeigt ihm, das ist die Forderung. Ich zeige nachher, was Gott noch aufzeigt. In 1. Korinther 6 ist der zweite Sündenkatalog. Dort sagt er ab Vers 9, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die kriegen es nicht. Wisst ihr, und wenn heute zumindest die Kirche, wo ich auch herkomme, der Protestantismus, heute alle diese Sünde für erlaubt erklärt, wird Gott das nicht ungestraft lassen. Aber wenn wir freie Gemeinde, die fangen ja jetzt auch an überall, wenn wir dasselbe tun, dann wird es uns genauso gehen. Das hat keinen Namen. Es geht bei allen so. Wenn wir diese Sünde, die Gott verdammt, wenn wir die duldet, dann gehen wir unter. Das heißt, die wahre Gemeinde Jesus sondert sich von dem immer ab. Ich habe schon oft überlegt, was würden meine alten pietistischen Väter, die ich noch gekannt habe, hier, ich habe die Teilfinger noch gekannt. In Ebing ist zum Beispiel der Elias Schrenk aus und eingegangen. Muss man sich vorstellen. Der geistige Vater Schlachters. Was diese Männer, da kamen wir auf Haus ob Verena bei Speichingen, was diese Männer, Gottesmänner, die waren in der Kirche drin, aber die hatten geistlich ungeheures Potenzial. Das waren wiedergeborene, klar bevollmächtigte von Gott gesandte Männer. Was würde die heute sagen, wenn sie heute sähen? Wenn der Vorsitzende einer EKD hingeht und sagt, letztendlich, Das Evangelium ist nicht mehr exklusiv. Das heißt, es gibt nur einen zweiten Weg außer Jesus. In meiner Bibel steht, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist doch eindeutig. Keine Chance. Entweder finde ich Jesus oder ich gehe unter. Und das ist jetzt diese Einseitigkeit. Das sagt die Bibel dann eindeutig durch Sündenkataloge. Wisst ihr, und das ist völlig egal, wie das Kind heißt. Das ist völlig egal, wie die Organisation heißt. Mir geht es jetzt nicht um Organisationen. Nur wenn eine Organisation eine bestimmte Verdorbnis erreicht hat, dann muss ich mich von ihr absondern. Und ich muss mich auch von einer Gemeinde absondern, wenn sie eine bestimmte Verdorbnis erreicht hat oder eine Gemeindebewegung. Das ist völlig egal. Wenn bestimmte Sünden Usus werden, also normal, muss ich raus. Galater 5, Sünderkatalog. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Von dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es zuvor schon gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also die Bibel sagt, das ist ein Ausschlusskriterium. Offenbarung 21,8 und Offenbarung 22 zeigt nochmal das Gleiche. Draußen sind. Wisst ihr, und das muss man einfach sehen. Das ist so. Und die Bibel sagt, hier ist Reinheit. Gott macht doch nicht drei Sündenkataloge, bloß dass sie drinstehen. Und dann liest man drüber und sagt, nee, wir sehen es anders. Da muss ich sagen, wer bin ich, wer bist du, dass du sagst, ich sehe es anders, wenn Gott sagt, so ist es. Also diese Dinge sind so eindeutig, es kann schon mal 10-jähriger Schüler geben, der liest das und sagt, das ist von Gott her Sünde, aus. Und er sagt dir klipp und klar, wer das tut, kommt nicht ins Reich Gottes, fertig. Ist er? Das ist diese gewaltige Forderung, diese Reinheit, dieser Sündenkatalog. Gell, und wenn du jetzt die Stiftshütte näher untersuchst, dann siehst du bei den Füßen zum Beispiel, triffst du auf die Zahl 20, du triffst auf lauter Symbole, ich möchte die Symbole nicht untersuchen, aber 4 mal 5, 5 ist die Zahl der Gnade, die Rechte Gottes, der Herr Jesus, und 4 ist, 4 Evangelier, 4 Winde, ist allumfassend. Das heißt, es geht alles nur über die Gnade Gottes, und die Gnade Gottes ist erschienen im Sohn Gottes. Und das Interessante ist, je weiter du in die Stiftshütte reinkommst, ist es Gold. Gold ist das Wesen Gottes, aber nach außen ist es Erz. Und Erz ist ein Bild auf das Gericht. Teilweise silbern, eben Silber ist ein Bild für das Wort Gottes, dass durch das Wort Gottes eben das Gericht verkündigt wird. Wir müssen den Ungläubigen sagen, du bist verloren, du fährst in die Hölle. Wenn du dich nicht bekehrst, hast du keine Chance. Wieso darf man nicht rumschmusen und sagen, ja, jetzt versuche ich mal so über 57 Ecken die Leute zu erreichen. Mit Weisheit, sagt die Bibel, ja, aber ich darf nicht in der Aussage einen Kompromiss machen. Ich muss den Leuten klar sagen, du bist verloren. Du hast keine Chance. Wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Du kannst machen, was du willst. Und die Bibel ist hier eindeutig. Sie sagt Erz. Sie zeigt dem Außenstehenden Erz. Das Gericht Gottes wartet auf dich, wenn du dieser Forderung der Reinheit, diese Umhüllung der Stiftshütte nicht gerecht wirst. Das wird das Ganze durch die silbrigen Füße, das Wort Gottes, dann an den Menschen herangebracht. Und so ist das Wesen des Reiches Gottes auch heute im Neuen Tempel. Und das Interessante ist, dann kommt teilweise die Zahl 100, ihr könnt es in Ruhe lesen, die Stiftshütte. Dann kommt die Zahl 100, 50 plus 50, 2 mal 50, das ist Trennung und Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. 2 ist die Zahl der Trennung und Gemeinschaft, 50 ist der Heilige Geist. Das heißt, da sieht man dann, es gibt dann Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist wirkt auch Trennung. Ist genauso wichtig. Und da ist jetzt bloß eine Tür. Und das ist so eindeutig. Da kommst du nur rein, wenn du durch die einzige Tür reingehst. Und die Tür ist blau, rot und weiß. Die drei Farben sind da. Alleine nicht in der Regel immer weiß. Und es ist halt, wenn unsere Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Wenn der himmlische, der blaue, der Herr Jesus, der vom Himmel kommt, nicht unsere Sünde weiß macht, die blutrot sind, da komme ich da nicht rein. Ich kann machen, was ich will. Und da zeigt dann die Bibel eindeutige Dinge. Sie zeigt am Beginn, bevor man ins Heiligtum reingeht, zwei Dinge will Gott. Da sind wir jetzt dann schon ein bisschen weiter. Da sind wir schon bei 2. Mose 38, schon am Ende, wo die Beschreibung dann nochmals genau gemacht wird. Da sagt die Bibel, da ist ein Brandopferaltar. Das ist ab 2. Mose 38, 1. Und ab 2. Mose 38, 8, da ist ein Becken. Wisst ihr, was heißt das? Becken. Und jetzt muss man einfach mal nüchtern sachlich sehen, die Bibel symbolisiert uns hier, da ist etwas und da musst du einfach durch. Das Becken ist laut 2. Mose 38,8 aus Erz. Erz. Ich muss gereinigt werden vom Zorn Gottes. Ich muss gereinigt werden von der Sünde. Wenn das nicht passiert, passiert gar nichts. Das heißt, die Bibel sagt, da ist bloß eine Tür, der Herr Jesus. Du musst durch ihn dieses erzene Becken passieren. Du musst gereinigt werden vom Zorn Gottes. Parallel dazu ist hier ein Brandopferaltar. Brandopfer ist in der Bibel immer, das ist das täglich Geschehende, ist immer ein Zeichen für Hingabe. Das heißt zu Deutsch, du musst durch Reinigung und ganze Hingabe, du bist jetzt ein Sklave Jesu Christi, wenn du das nicht vollziehst. Petrus hat es sehr deutlich geschrieben, indem er auch die Juden zur Buße auffordert. Und Paulus hat es nochmal in sehr eindrücklicher Weise für uns, für die Heiden, erklärt, und zwar in Apostelgeschichte 26, ab Vers 17, Mitte, da sagt er nämlich, von den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und Vers 20, weil das ist ja die Bedingung, man muss immer alle Bibelstellen lesen, sagt die Bibel, tut Buße und glaubt. Das heißt, das kann man nur vollziehen, wenn man wirklich Buße tut. Buße heißt Gesinnungsänderung. Ich ändere meine Einstellung. Das heißt, ich glaube einfach alles, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, du bist ein Sünder, dann stimme ich zu. Ja, von ganzem Herzen. Wenn Gott sagt, du kannst nichts tun selber, stimme ich zu. Ja, wenn Gott sagt, der Herr Jesus hat alles getan, dann stimme ich zu. Ja, sein Blut macht dich rein, stimme ich zu. Was muss ich tun? So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Du musst dich im Sohn Gottes ausliefern, du musst sein Opfer für dich persönlich annehmen, als Gnadegeschenk. Er gibt es dir umsonst. Und dann sagt Epheser 1, Vers 13, als ihr glaubtet, in dem Moment, wenn man glaubt, bricht man durch zur Wiedergeburt. Und dann ist mein Leib Christi eingefügt. Und er zeigt hier nochmal ganz klar, aber Buße gehört dazu. Die erste Predigt Jesu ist Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Und in Apostelgeschichte 17,30 sagt Gott, und da sieht man, dass er alle retten will, er sagt, er gebietet allen Menschen, überall, Buße zu tun. Wenn jemand Buße tut, dann kann er glauben. Wisst ihr, und das ist der Eingang, das gehört zu diesem Brandopferaltar, sich von der Sünde wegzuwenden. Wisst ihr, wenn mit mir schon jemand handelt, was er noch darf oder nicht darf, dann soll er doch lieber in der Welt bleiben. Es gibt nie eine Wiedergeburt. Die brechen nie durch zur Errettung. Wisst ihr, wenn du wirklich gerettet werden willst, wo ich vom Heiligen Geist völlig überführt war von meiner Sünde, völlig zerstört war, ich bin jeden Abend als frisch Verheirateter, bin ich im Bett gelegen, habe meine Lampe erguckt und habe gewusst, wenn ich heute Abend sterbe, wache ich in der Hölle auf, habe ich gewusst jeden Abend. Ist als frisch Verheirateter so nett, oder? Und das ging 4 Monate. Und nach 4 Monaten war ich so zertrümmert, dass Gott mich endlich so weit hatte, dass ich nichts mehr selber tun wollte. Ich habe nur noch kapituliert und habe die Erlösung als Gnadegeschenk angenommen. Und so brach ich durch zur Wiedergeburt. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Gott will diese Hingabe. Manchmal muss er uns zerbrechen vorher. Und er will diese Reinigung von seinem Zorn. Und die kann nur durch Jesu Blut geschehen. Wenn die zwei geschehen sind, dann hast du den Vorhof passiert. Und ein Mensch, der sagt, er ist gläubig und hat die zwei Dinge nicht erlebt, der ist im Vorhof. Und wisst ihr, dass der Vorhof ein ganz gefährliches Gerät ist? In Offenbarung 11, Vers 2, sagt Gott in der Endzeit, misst den Vorhof. Und die, wo im Vorhof sind, wirf hinaus. Das heißt, im Vorhof gehst du verloren. Du kannst dann fromm sein ohne Ende, wenn du nicht durchgebrochen bist zur Wiedergeburt, dann gehst du verloren. Der Vorhof ist mit das Gefährlichste. Wisst ihr, drum muss ich mir manchmal an den Kopf langen. Entschuldigung, wie ich so deutlich sage. Dass Gläubige hingeht, nicht nur die schwärmerische Kreise, auch die andere Kreise, geht hin und singet das Lied, ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, treten in den Vorhof mit Preis. Muss sagen, Entschuldigung, du willst in den Vorhof, kann ich nicht singen, weil ich will nicht in den Vorhof. Hebräer 10, 19 haben wir vorher gelesen, sagt, ich kann durch Jesu Blut ins Allerheiligste. Ich gehöre zum Allerheiligsten und nicht zum Vorhof, weil der Vorhof fliegt raus. Der Vorhof habe ich am 30.05.1974 passiert. Und damit war ich im Heiligtum. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott zeigt den Leuten draußen, Reinigung, nur eine Tür. Und hier, du musst vom Zorn Gottes gereinigt werden. Gott will, dass du dich wirklich bekehrst und dich hingibst und reingehst ins Allerheiligste. Du kriegst das alles umsonst. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und das zeigt Gott ganz klar. Wenn er als lebendiger Gott hingeht und bei mir überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und der Herr Jesus verklärt, dann bin ich gefordert, dass ich ihn aufnehme. Das lehrt die Bibel glasklar. Wenn ich ihn aufnehme, dann Durchbruch zur Wiedergeburt. Jetzt hat das jemand getan. Jetzt können wir das den Leuten erklären. Jetzt bin ich drin. Das Wesen des Christentums ist Reinigung. Offenbarung 7. Da könnte man jetzt sagen, da siehst du Leute im Himmel. Leute im Himmel, die im Himmel sind. Die vom Thron Gottes sind. Und jetzt fragt der Engel, was sind das für Leute? Und er sagt Vers 14, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Große Drangsal ist die gesamte Gemeindezeit. Das, was wir meinen mit großer Trübsal, das sind die letzten Jahre, wo der Antichrist sich offenbart. Aber die ganze Gemeindezeit wird als große Drangsal bezeichnet. Und hier hast du etwas, wo die Bibel ganz klar sagt, was ist das Wesen der Gläubigen? Was ist das Wesen derer, die im Himmel sind? Was ist das Wesensmerkmal? Auf was kommt es an? Gereinigt durch Jesu Blut. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Ich habe es im Nürtinger erzählt. Das ist mir so wichtig. Meine Oma hat mir als kleines Kind was beigebracht. Und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich das erfasst, hätte ich schon das volle Evangelium gehabt. Sie hat immer gesagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Genau das ist. Durch Jesu Blut, durch die Reinigung, komme ich in den Himmel. Durch das komme ich in das Allerheiligste. Und das müssen wir die Leute sagen. Wir müssen ihnen sagen, du brauchst keinen Seelsorgekurs, du brauchst keine Beichte, du musst nicht die Dinge tun, du musst zum Herrn Jesus kommen. Du musst dich reinigen lassen von seinem Blut. Sein Blut macht rein von aller Sünde. Wisst ihr, und wenn die Leute mal erkennen, was sie für ein Sündepaket haben, dann kommen sie gern, um sich hier waschen zu lassen. Weil die Sünde der Menschen sind himmelhoch, die schreien zum Himmel. Wisst ihr, wenn ihr überlegt, glaubt ihr, dass in Deutschland geistlich ruhig ist? Nein. In Deutschland ist ein ungeheures Geschrei. Jede getötete Seele, das Blut jeder getöteten Seele schreit zum Himmel, zu Gott. Millionen von Kindern im Mutterleib abgetrieben. Millionenfacher Mord, die schreien alle zu Gott. Was denkt ihr, was da in der geistlichen Welt für eine Kulisse ist, für ein Geschrei? Und erst für eine Seele, wenn das Blut Jesu reinigt, dann hört das Geschrei auf. Dann ist auch die Sünde vergeben und vergessen. Aber hier hast du etwas, wir müssen durchgehen, müssen das den Leuten sagen. Wir müssen sagen, du, das, was Gott will, ist Reinigung. Wenn Deutschland, Europa, die Welt sich nicht reinigt, dann wird sie dem Antichrist wie Fallobst zufallen und wird die furchtbarsten Gerichte erleben, die man sich vorstellen kann. Und das Ende wird die Hölle sein, der Feuersee. Und die Bibel zeigt dann etwas, wenn man den Aufbau der Stiftshütte sieht, sie sagt, wenn du dann das passiert hast, dann kamst du ins Heiligtum. Heiligtum ist schon gigantisch. Da waren Leuchter, da war ein Schaubrottisch, da war ein Räucheraltar, da war ein gewaltiges Schaubrot. Epheser 2, Vers 10, alle unsere Werke sind seit grundlegender Welt schon beendet. Die sind fertig. Das heißt, ich brauche keine Werke tun. Ich muss nur gehorsam sein, nur mich im Herrn Jesus auf den Altar legen, nur wirklich das tun, was er will, ihm nachfolgen, dann wird er automatisch in mir alle Werke wirken. So sagt die Bibel. Seit grundlegender Welt sind sie getan, sind sie fertig. Dann wird Gott das alles in mir wirken. Das heißt, an meinen Werken kannst du mal später beim Preisgericht Christi ganz genau sehen, ob ich gehorsam war. Das brauche ich überhaupt nicht groß überlegen. Das Feuergericht im Preisgericht wird über mein Leben drüber gehen und das, was Heu, Holz, Stroh ist, also nichts taugt, wird verbrennen. Was aber Gold, Silber, kostbare Steine sind, das wird überleben. Und das Gold vor allem wird durch Feuer noch reiner. Das, was Gott wirklich in mir gewirkt hat. Und dort ist der Schaubrotetisch. Das heißt, damit kannst du denen sagen, du brauchst jetzt nicht anfangen, geistlich verklemmt oder zusammengerissen zu werden. Gott hat alles getan. Du hast ein vollkommenes Opfer. Du musst nur darauf reagieren, dann wird Gott alles in dir wirken, was er wirken will. Es ist ein vollkommenes Opfer. Es ist vollbracht. Und dann ist ein Leuchter. Und der Leuchter hat ein Merkmal. Das steht im Sacharja 4, auch in der Bildersprache, dass wir es verstehen. Ab Vers 2. Er sagt, ich sehe und sehe ein Leuchter, ganz aus Gold. Also die Gemeinde ist aus ganz aus Gold. Gold ist das Wesen Gottes. In der Gemeinde sind nur Leute, die das Wesen Gottes haben, die wiedergeboren sind. Die anderen sind nicht drin. Und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Jetzt sagt die Bibel praktisch, über der Gemeinde ist die Fülle des Heiligen Geistes, die geht über das siebenfache Gottesgeist, über diese sieben Gießrohre, zu den Gläubigen, dass sie letztendlich ein Licht sein können in dieser Welt, dass sie nämlich das Licht der Welt, der Herr Jesus, hier weitergeben können. Und damit sagt die Bibel wieder das Gleiche. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, 4, Vers 6, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Im Reich Gottes geht es nicht nach Ausbildung. Ist euch klar, die große Missionsgesellschaft, ich lese gerade, ich weiß nicht, wie viele Mal lese ich die Biografie von Hudson Taylor. Derzeit lese ich die ausführliche, die habe ich noch nie gelesen. Die mehrbindige, also zweibindige von seinem zweitältesten Sohn, dem Howard, und seiner Schwiegertochter Geraldine. Und da kommen Dinge drin, die habe ich nicht gewusst. Und Hudson Taylor würde heute von keiner Gesellschaft mehr ausgesandt werden. Ist euch das klar? Nicht qualifiziert. Wir sind ein bisschen verrückt geworden. Wir erlauben uns, einem Reich Gottes zu entscheiden, wen Gott sendet. Ja, wer bin ich? In der Bibel steht, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wenn Gott jemand durch den Geist, so der Heilige Geist salbt und für eine Aufgabe zubereitet und wegschickt, ja, wer bin ich? Wenn aber jemand nicht gesalbt ist, von Gott nicht geschickt ist, dann soll er daheim bleiben. Wisst ihr, und da sagt die Bibel ganz klar, dieser Leuchter, der beinhaltet, dass Gott der Handel ist, aber Epheser 4, ab Vers 11, er, der Herr Jesus, ist das Haupt. Jeder Gläubige ist ein Glied. Und jetzt geht er hin. Auch das unterschiedliche Wachstum wird berücksichtigt, dass der eine ein Baby ist, der andere schon Jüngling, der dritte schon ein Erwachsener. Und geht zu jedem Gläubigen gemäß seinem Wachstum und setzt ihn im Reich Gottes als Haupt ein. Wie Glieder, wie eine Hand, wie ein Fuß, wie Gelenke setzt er sie ein und lässt sie arbeiten mitten im Reich Gottes. Und da ist kein Platz für fleischliches Getue, dass ich einfach mich verwirkliche. Das ist ja die Seuche im Reich Gottes. So, ich muss das tun, was Gott will. Wisst ihr, und das ist manchmal so. Ich habe Brüder gehabt, die haben gesagt, oh, Karl Hermann, wenn man mich so einladen würde wie dich. Dann habe ich gesagt, oh Brüder, ich habe ein Problem. Ich reise nicht gern. Ich bin ein Mensch, dem ist der Sofa lieber. Da schüttelt die den Kopf, oh. Versteht ihr, Gott macht es immer so. Die, wo gern wolltet, fleischlich, mit aller Gewalt, die nimmt er nicht. Sondern doch die, die Überwindung brauchen, die Gehorsam brauchen, die Hingabe, die das mit Herzblut tun müssen, da geht es nicht automatisch. Er ist das Haupt. Er gibt den Impuls für die Glieder, für die Gelenke. Und jetzt sagt die Bibel, und das soll bewirken, dass auch die Ämter, wisst ihr, ich sage es mal so, Gott hat Gnadegabe, Ämter der Gemeinde gegeben in diesem Leuchter. Das ist zum Beispiel so, ich sage es vorsichtig, wenn die richtig funktionieren, dann ist der, der Lehrberufung hat, lehrt. Der, wo eine Hirteberufung hat, tut Hirtedienst. Der, wo eine evangelistische Berufung hat, ist ein Evangelist. Der, wer erbauen soll, der erbaut. Der ermahnen soll, ermahnt. Der, sagen wir mal, Verwaltung machen soll, der macht Verwaltung. Steht überall in der Bibel, gibt es einen riesen Katalog. Nicht nur 1. Korinther Brief, diese paar Geistesgabe in 12, sondern man muss Römer 12 auch noch dazu lesen. Ab Vers 8, da kommen die ganzen andere Gnadegabe. Und die setzt Gott ein, wie er will. Das heißt, er ist das Haupt. Er ist der, der steuert, nicht mein fleischlicher Wille. Ich stelle es mir jetzt vor und habe andere Vorstellungen am Eis. Sondern die Bibel will immer das Gleiche. Unterwerfung unter das Haupt. Und dann passiert's. Der Leuchter wird vom Heiligen Geist gesteuert. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und das sind, das ist der siebenfache Gottesgeist. Das sind die sieben Augen Gottes. Und wenn sich da jemand wirklich voll hier hingibt in diesem Heiligtum, dann realisiert er Gott und dann wird er auch den Räucheraltar realisieren, dann wird er anbeten. Aus ganzem Herzen. Für was wird er anbeten? Dass er alles getan hat, dass er das Haupt ist, dass er meine Werke seit grundlegender Welt getan hat, dass er alle meine Sünde hinwegnimmt, dass er mir die Gnadegabe zum Dienst gegeben hat, dass er das Haupt ist und dass ich letztendlich nur reagieren muss und nicht mehr agieren muss. Ich muss nur treu sein, der Rest ist egal. Wisst ihr, ist gewaltig. Und da sieht man das Wesen des Reiches Gottes. Aber jetzt kommt natürlich etwas, da kommt das Allerheiligste. Dort war ja nur die Bundeslade, der Sühnedeckel. Übrigens, im späteren Judentum ist verändert worden. Darum gibt es zwei Beschreibungen in der Bibel. Und da war ein Vorhang davor und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein in die Stiftshütte. Und das war das Allerheiligste. Blut auf der Sühnedeckel. Yom Kippur. Dann hat das Volk gejubelt. Ein Jahr sind die Sünder wieder bedeckt. Jetzt sagt die Bibel, Hebräer 10 haben wir ja gelesen, der Herr Jesus hat die Himmel durchschritten. Ist in das innerste Heiligtum, in der Stiftshütte, im Himmel gegangen und hat mit seinem Körper, als der Körper am Kreuz zerrissen wurde, hat er diesen Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstem zerrissen. Es gibt kein Vorhang mehr. Wisst ihr, was das heißt? Das Heiligtum, wo ich jetzt im Glauben, laut Hebräer 10, 19, reingehe, dort ist der Leuchter, da ist der Räucheraltar und der Schaubrottisch. Und wisst ihr, wo der steht? Direkt vor der Bundeslade. Darum braucht man in Jerusalem keine Bundeslade mehr. Es steht direkt vor der Bundeslade und das Zentrum der Bundeslade ist der Sühnedeckel, laut Römer 3, 25, der Jesus, und dort ist das Blut. Und dort ist die Schechina, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, ich stehe direkt in der Gegenwart Jesu, wenn ich richtig vor Gott stehe und in der richtigen Weise komme, stehe ich im Heiligtum und gleichzeitig im Allerheiligsten, vor der Person Jesu. Und dort ist die Fülle des Heiligen Geistes. Dort ist die Fülle der Herrlichkeit Gottes. Ist alles da. Perfekt. Das ist das Wesen des Reiches Gottes. Ich sage manchmal zu den Leuten, wenn sie mit ihren Fragekatalogen kommen, sage ich manchmal, hey, warum fragt ihr mir nicht was anderes? Warum fragt ihr mich nicht, was muss ich tun, dass ich mit meiner heimlichen Laster... Ich sage schöner, keine Sorge. Aber ich sage es mal, weil ich so denke. Ich formuliere es dann ein bisschen verpackt. Warum fragt ihr mich nicht, was muss ich tun mit meinen Verderbungen, mit meiner verderbten kleinen Sünde, die ich für alle verheimliche, wo ich in Sünde lebe, heimlich und ich nicht frei davon werde, was muss ich tun, dass ich die loswerde? Ich habe gesagt, warum fragt ihr mir das nicht? Habt ihr die nicht? Ich habe das schon lange durchschaut. Wenn mich jemand dauernd um die Sachfrage fragt und dauernd sich um diese Dinge dreht, als Dauerzustand, dann stimmt es bei den anderen nicht. Ich bin nicht der Herzenskünder. Das wird Gott entscheiden, aber es ist ein Erfahrungswert. Wisst ihr, und hier sagt die Bibel, das Zentrum dieser Offenbarung ist für den draußen, für die Welt, Reinheit. Für die Welt nur ein Eingang. Für die Welt Reinigung vom Zorn Gottes von allen Sünden, ein ehernes Waschbecken. Hingabe, Bekehrung, Wiedergeburt, Eingang durch den Herr Jesus selber in dieses Heiligtum. Wenn du aber im Heiligtum drin bist, dann gehörst du zum Leuchter. Dann geht es nicht mehr nach deinem Kopf, sondern nach seinem Kopf. Er ist das Haupt. Ihr versteht? Damit habe ich meine freie Verfügungsgewalt geistlich abgeliefert und menschlich auch, wenn er es bestimmt. Und dann brauche ich mich nicht mehr, sag mal, krankhaft und verkrampft um Werke bemühen. Die sind fertig seit Grundlegung der Welt. Gebe ich mich ihm hin in der richtigen Weise, werden die Werke automatisch kommen. Die Anbetung wird kommen und gleichzeitig stehe ich in der Gegenwart Jesu Christi. Das heißt, die Fülle des Heiligen Geistes, die Herrlichkeit Gottes, muss mein Normalzustand sein. Wisst ihr, das ist die Frage. Das ist immer das Zentrum. Als ich das Büchlein vom Dr. Commandis abgeschrieben habe, ich hatte einen Schock. Wisst ihr, ich bin auch Wohlstandsbürger, das ist keine Frage. Wenn du auf große Not stößt, du hast ungeheure Nöte, nicht nur damals in Italien, du hast heute große Nöte, das haben wir ja gesehen beim Resul, in Syrien, in den Ländern, du hast große Nöte in Rumänien, du hast große Nöte auf die anderen Kontinente, wo die Menschen wirklich, wo es ihnen dreckig geht. Aber man muss eins ganz klar sagen, das siehst du beim Dr. Commandis. Zuerst die Botschaft der Erlösung als Zentrum, dass du denen Leute trotzdem hilfst, das ist in Ordnung. Aber die Zentrumsbotschaft gehört zum Reich Gottes, das ist kein Reich Gottes mehr. Das ist ähnlich wie die Mutter Teresa oder wie ein letztendlich Albert Schweitzer, der an Jesus gescheitert ist, wirklich gescheitert ist. Wenn du dir das anguckst, dann siehst du, hier ist das Zentrum der Offenbarung Gottes. Dieser Leuchter. Gell? Und wenn man den jetzt einmal sich in Ruhe anguckt, dann siehst du, dass er teilweise überhaupt in der ganzen Stiftshütte. Die Zahl 6, die Zahl 7 wechselt. Das heißt, es ist immer ein Wechselspiel zwischen 7 Gott und zwischen 6 mir, dem gefallenen Sünder. Und wenn ich gehorsam bete, dann kommt der siebenfache Gottesgeist, ergreift mich und wird genau das tun. Und dann kommt auch Anbetung. Und wie anbeten wir? Offenbarung 5. Da wird das Lamm angebetet, das geschlachtet ist für unsere Sünde. Wiederum das Zentrum, der Kopf, der Herr Jesus und durch ihn der Vater im Himmel. Und dort ist die Shekinah, die Wolke- und Feuersäule, und in 3. Mose 16, wo es ja um diesen Yom Kippur auch geht, beziehungsweise die große Versöhnung für uns. Da sagt Gott in Kapitel 16, Vers 2, und der Herr sprach zu Mose, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Siehst du, das ist der Unterschied von mir zum Jude zur damaligen Zeit. Ich kann jede Sekunde durch das Blut Jesu ins innerste Heiligtum eingehen. Jede Sekunde. Das müssen wir den Leuten sagen. Wir dürfen die Leute nicht uns binden. Die Leute wollen kommen, wollen wie in der katholischen Kirche ihre Sünde im Beichtstuhl bekennen. Der Beichtstuhl ist an der Sofa daheim bei dem Bruder oder bei der Schwester. Ist falsch. Er tut alles. Du musst zu ihm gehen. Dort letztendlich passiert es. Gott redet durch den Sühnedeckel. Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Alles, was das nur einschränkt, muss weg. Und die Bibel ist dann eindeutig, sie sagt in Vers 14, er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen, es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er den Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut besprengen. Wisst ihr, Osten ist die aufgehende Sonne. Im Heiligtum, Hesekiel 40 bis 48, kommt immer das Wasser des Lebens, da kommt die Erlösung, da kommt auch die Tür, wo der Herr Jesus symbolisiert wird, kommt alles von Osten. Und die Bibel sagt hier, das ist der Ort, wo das Blut ist. Und dort, wo das Blut ist, dort ist das Zentrum. Und dort ist er. Und jetzt müssen wir sehen, wenn das das totale Zentrum unseres Lebens ist, dann bekommen auch die anderen Dinge, die ja in der Bibel auch eine Rolle spielen, bekommen das richtige Gewicht, die richtige Gewichtung. Wieso, wenn etwas einmal in der Bibel steht, dann hat das eine andere Gewichtung, wenn etwas 400 Mal in der Bibel steht über eine Sache. Brauchen wir da nicht reden. Mich fragen aber die Leute immer das, was einmal steht. Und ich sage, was ist mit den 400? Warum fragt ihr mich nicht? Warum fragt ihr mich nicht, wie ziehe ich der alte Mensch aus und der neue an? Warum fragt ihr mich nicht, wie lebe ich das aus, dass ich mit Christus gekreuzigt bin? Warum fragt ihr mich das nicht? Genau, da siehst du halt, es ist ungeheuer wichtig, dass die Leute draußen begreifen. Reinheit, nur ein Eingang, Reinigung vom Zorn Gottes, Hingabe und dann bin ich im Allerheiligsten. Und wir Gläubige, uns muss klar sein, wir gehören zum Leuchter. Wir können nicht mehr tun, was wir wollen. Er bestimmt Berufungen. Er sucht die Leute raus. Er sagt jetzt, er gibt Bedingungen, aufgrund von denen du in der Bibel manche Sachen kennenlernst. Zum Beispiel 1. Korinther 4, 6 sagt, ein Verwalter muss immer treu sein. Ein Verwalter kann sich nicht selber beurteilen und ein Verwalter darf nicht übers Geschriebene hinausgehen. Da ist der Paulus eindeutig, wie er das beschreibt, wie man das auch rausfindet. Es gibt auch Kataloge, zum Beispiel für Älteste und so, wo er sagt, so und so und so und so. Aber im Endeffekt bedeutet Leuchter nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und Schaubrote bedeutet, es ist alles perfekt. Sobald ich richtig hingebe und das Richtige tue und mich wirklich auf den Altar lege, wird es geschehen und dann geschieht auch die Anbetung. Aber jetzt muss noch mal etwas klar sein. Immer alles in der Gegenwart Jesu. Immer alles, wenn die Shekinah da ist, im Sühnedeckel, durch das vergossene Blut. Hebräer 10, 19, das ist mein Weg, auch bei der Anbetung, wie ich zu Gott gehe. Und jetzt kommt halt das Problem für uns Gläubige, das hört sich alles ja einfach und schnell an, aber jetzt müssen wir es realisieren. Wisst ihr, ich bin schon unter beim Brotbrechen gestanden, ich sage es ganz ehrlich. Hab gebetet und da habe ich mir überlegt, was betest du? Und dann habe ich wieder aufgehört. Da bin ich schon hingegangen, weil ich gemerkt habe, jetzt machst du genau das, was menschlich, fleischlich ist, das, was der Mensch letztendlich umtreibt. Jetzt geh hin. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr, ich komme jetzt durch Jesu Blut, durch diesen lebendigen Weg. Ich komme jetzt ins Heiligtum. Das heißt, ich gehe nicht nach meiner menschlichen Vorstellung. Und dann plötzlich wirst du was auf dem Herzen haben, was du beten kannst. Also da ist Gott dann konsequent. Das heißt, wir müssen das realisieren, was es heißt. In der Evangelisation, indem wir die Leute einfach sagen, Reinigung. Wenn du vom Zorn Gottes nicht gereinigt bist, kannst du fromm sein, wie du willst, interessiert kein Mensch. Das Zweite, man muss ihnen zeigen, nur durch eine echte Wiedergeburt und das Getauftwerden in der Heilige Geist, also das Einfügen in den Leib Christi, passiert bei der Wiedergeburt, gehörst du zu diesem Organismus. Und dieser Organismus hat das Wesenswort mal, dass du dann zum Leuchter gehörst, alles von Gott kommt durch den Heiligen Geist, er bestimmt, er gibt die Richtlinie. Zu mir hat der Missionar gesagt, der nachher schwere Probleme hatte, weißt du, ich habe keine Berufung. Dann sage ich, wie? Ja, ich gehe halt, weil Matthäus 28 sagt, ich soll gehorsam sein. Entschuldigung, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Wer ist mein Herr? Ich bin Sklave. Paulus sagt, wenn du alles getan hast, was mir dich geheißen hat, und sei, ich bin unnützer Knecht. Wer gibt hier die Richtlinie vor? Wer beruft? Wer sendet aus? Wer macht es? Der Herr oder die Menschen? Wieso? Jetzt müssen wir hingehen, das realisieren. Wir müssen den Leuchter realisieren. Indem man zum Beispiel dann nicht sagt, uns fehlen 3 Mitarbeiter. Oh, kannst du machen, kannst du machen, kannst du machen. Das ist Fleisch, das gehört weg. Seitdem man betet, sagt, Herr, wen willst du, dass hier praktisch von uns genommen wird? Wen willst du, dass wir nehmen? Und wenn uns das klar ist, dann muss dem auch klar sein. Wisst ihr, dass man dann plötzlich den Leuchter realisiert. Genauso mit den Werken. Dass man hingeht und sich nicht mehr selber verbiegt und kaputt macht, sondern dass man sagt, Herr, ich lege mich jetzt dir auf den Altar. Glaub, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Glaub, dass dein Blut mich reinmacht. Jetzt wirst du auch die Werke wirken. Die kommen. Ist gigantisch. Es funktioniert. Und dann wirst du auch in deiner stillen Zeit Gott anbeten können und wenn es darum geht, in der ersten Stunde das Brot zu brechen und Gott anzubeten. Und dann kommt vielleicht der wichtigste Punkt. Die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes ist im Angesicht Jesu Christi, 2. Korinther 4. Dann wirst du plötzlich mit deinem kleinen menschlichen Leben die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu sehen. Dann wirst du das Gleiche sehen, was die Juden in der Schechina, in der Wolke- und Feuersäule gesehen haben. Es wirst du, wenn du die Heilige Schrift aufschlägst, in der Person Jesu sehen. Plötzlich wird die Herrlichkeit Gottes dein Leben prägen. Und wenn das der Fall ist, wisst ihr, dann werden die kleinen Nickligkeiten dieses Lebens zweitrangig. Als Chiniki verfolgt wurde und wirklich um das nackte Leben fürchten musste, als sie ihn ausgeräubert haben, als früherer katholischer Priester, dass er nichts mehr hatte, hat er nur noch seine Bibel. Und früher war die Bibel ein bisschen größer wie heute. Das ist so gesagt wie bei uns die Jubiläumsbibel. Und da sagt er, ich hatte nichts mehr zum Schlafen als meine Bibel. Und er sagt, Jahre danach, der ist 90 Jahre alt geworden, hat er gesagt, ich konnte mich nicht mehr erinnern, jemals so gut geschlafen zu haben wie auf meiner Bibel. Wisst ihr, und dann plötzlich ist ein anderes Verhältnis zwischen Geist und Fleisch, zwischen menschlich, irdisch, geistlich, himmlisch. Das ist ein Unterschied. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und ich bin einfach überzeugt, und interessant ist, das Zeit der Zusammenkunft, als der Jesus angekündigt wird, in Johannes 1,14 steht dort, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da steht im Griechischen das Wort Foskene, das heißt, er zeltete unter uns. Er ist unsere Stiftshütte. Er ist der, der die Fülle des Heiligen Geistes hat. Er hat diesen herrlichen Weg eingeweiht. Wenn ich durch diesen Hebräer 10 Weg gehe, bin ich direkt im innersten Heiligtum bei ihm. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Die Bibel sagt, erfasse es im Glauben. Ohne Glaube kann man Gott nicht gefallen. Hebräer 11. Aber sie sagt auch ganz klar, Glaube ist eine Hypostasis, das heißt eine Realisierung, ein Wesen, eine Substanz. Ich muss es verwirklichen. Ich muss es tun. Jetzt muss ich einfach anfangen, mir das vergegenwärtigen und das dann ganz einfach tun. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir danken dir für den Gnadetag, dass du die Himmel durchschritten hast, dein kostbares und teures Blut ins innerste Heiligtum gelegt hast und dass für uns dieser Weg offen steht, dass wir im Heiligtum sind, das nur noch aus einem Raum besteht, in dessen Zentrum du bist, der Sühnedeckel des neuen Bundes, in dessen Zentrum dein kostbares und teures vergossener Blut ist und dass du diesen Leuchter geschaffen hast, weil du bist der, der in den Heiligen Geist hineingetaucht hat, der letztendlich auch dein Leib geschaffen hat, der letztendlich auch diese Werke vor grundlegender Welt geschaffen hat, der letztendlich auch die wahre Anbetung in unsere Herzen wirkt. Du bist es, der als Haupt uns dirigiert. Ich möchte dir einfach danken für dieses große, vollkommene Werk und uns dir auf den Altar legen, dass du es bei uns realisieren kannst. Gib uns auch in der Evangelisation Gnade, dass wir nach Hause hin genau das weitergeben, was du willst, dass die Leute verstehen. Ohne Reinigung von diesem Fluch gibt es keine Hoffnung für die Ewigkeit. Jetzt gib uns einfach Gnade, auch unsere Sinne zu verändern, das heißt Buße zu tun und uns mit dir gleichzuschalten, dass wir diese Dinge zum Zentrum machen und die andere zur Nebensache und dass wir so zur Ruhe kommen. Ich danke dir dafür. Amen.